Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Dirk Guder von Process One. Viel Spaß!
Moin Moin und viele Grüße aus Rostock City. Ihr seid zurück beim New Work Chat Podcast. Jeden Freitag um 7.30 Uhr droppen wir eine neue Folge. Mittlerweile sind wir bei Episode Nummer 60. Die Zeit vergeht. Schön, dass ihr noch da seid. Schön, dass ihr neu dabei seid, wie auch immer. Hier geht es um New Work, hier geht es um die Frage, wie wir Arbeit verstehen, was ist Arbeit für uns, was wollen wir tun, wie wollen wir zukünftig besser zusammenarbeiten. Und zwar so, dass Arbeit uns stärkt, dass wir nicht unterscheiden müssen zwischen Arbeit und Freizeit und dass wir uns nicht aufs Wochenende freuen müssen, weil die Arbeit so schrecklich ist. Das wäre doch cool. Insofern lasst uns doch schauen, wie wir die neue Arbeitswelt gestalten. Und dazu lade ich mir spannende Leute ein, mit denen ich darüber spreche, wie die das machen und ganz praktisch angehen. Beim letzten Mal habe ich mich mit Mirko Hitzigrath unterhalten, der sich um das Feld Kultur und Entwicklung bei der Hotelkette Upstalsboom kümmert. Der Mirko erzählt, dass es eigentlich nichts bringt, wenn du dir Veränderungen bei anderen wünscht und sie anordnest. Veränderung wird nur eintreten, sagt er, wenn du bei dir selber startest, wenn du dir deine Beziehung zu dir selbst anschaust, reflektierst und anfängst, dich weiterzuentwickeln, durch Feedback auch. Und deine eigene Veränderung kann dann auch mehr bewirken und inspirieren. Und diesen Ansatz verfolgt auch mein heutiger Gast, und zwar ist das Dirk Guder. Dirk Guder ist ein alter Hase. Beim Thema Transformation seit 15 Jahren ist er Partner bei Process One, der Transformationsberatung aus Bielefeld, die schon viele, viele Unternehmen und Organisationen bei der Führungskräfteentwicklung und Transformation beraten und begleitet hat und die irgendwann gesagt haben, wir wollen anderen nicht nur sagen, wie es geht, wir wollen bei uns selbst anfangen, wir wollen selber lernen, wie wir uns weiterentwickeln können. Sie haben alles in Frage gestellt, ihren Unternehmenszweck neu diskutiert und ausgehandelt. Sie haben ihr Führungskräfteverständnis über Bord geworfen. Und der Dirk berichtet in dieser extrem spannenden und praktischen Folge, wie die Transformation bei einer Transformationsberatung aussah, bei Process One. Außerdem hat er einen super Ansatz, und zwar sagt er, wir möchten Unternehmen nicht nur dabei helfen, sich weiterzuentwickeln, sondern wir möchten ihnen dabei helfen, freundlicher zu werden. Finde ich einen super Ansatz, darum geht's. Unter anderem auch noch darüber, dass er mal in Rostock studiert hat. Ihr seht, am Ende gibt es immer eine Brücke zum schönsten Bundesland Deutschlands. Und ich grüße euch auch aus diesem, und zwar aus Rostock City, und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Dirk heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
Dankeschön. Hallo, grüß dich.
Ja, Dirk, ich freue mich, dass du zu Gast bist. Das Gespräch ist ja zustande gekommen. Also es wurde Kontakt mit mir aufgenommen und dazu rufe ich ja auch immer wieder auf bei mir im Podcast. Wenn ihr jemanden kennt oder wenn es jemand bei euch in der Firma gibt, der mal was zu erzählen hat, dann kommt auf mich zu. Und ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn wir sehr praktisch reinschauen, wie macht ihr das eigentlich? Also Erfahrungsberichte, und da wollen wir heute auch mal schauen, wie ihr bei Process One arbeitet, denn ihr macht einiges anders, darüber werden wir sprechen, auch im Kontext Führung, wie werden Entscheidungen getroffen. Vorher wollen wir dich natürlich kennenlernen und da starte ich natürlich mit meiner ersten Frage, die auch du natürlich beantworten darfst, Dirk. Wie würdest du denn meiner 7-jährigen Tochter Mathilde erklären, was du tust?
Ja, das ist eigentlich total einfach. Also wir helfen Organisationen dabei, sich neu zu erfinden und freundlicher zu werden. Das ist so ein Aspekt, den ich gut finde und den wir tatsächlich auch versuchen beizubehalten oder zu integrieren in das, was wir tun. Und was vielleicht noch ein Aspekt ist, wir helfen Menschen auch dabei, Dinge zu denken, die sie bisher noch nicht gedacht haben. Und dann zu gucken, wohin die Reise geht und was daraus werden kann.
Das mit dem freundlicher werden finde ich natürlich spannend. Das höre ich auch ehrlich gesagt selten. Oft geht es ja darum, wir müssen zukunftsfähig bleiben oder werden und ja die Digitalisierung ernst nehmen und diese ganzen Themen. Aber Freundlichkeit finde ich sehr schön. Also geht das ein bisschen in Richtung Mitarbeiterzufriedenheit auch oder woran denkt ihr da?
Naja, also grundsätzlich ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Frage für uns und für mich auch im Speziellen zu fragen, warum sollen wir uns neu erfinden? Also was ist sozusagen die Notwendigkeit oder die Not, die es zu wenden gilt? Und das ist für mich eine ganz essentielle Frage. Und gleichzeitig merken wir aber, dass wir es, obwohl wir natürlich aus der Systemberatung auch kommen, dass wir es immer mit Menschen zu tun haben. Und die Frage, wie kommen Menschen darin vor? Und das ganze Leben geht mittlerweile auf in Arbeit und Leben. Und das Thema Freundlichkeit ist eins, was mir persönlich am Herzen liegt, weil die Dinge, die man tut, wenn man die mit guter Laune macht, wenn man netten Menschen begegnet, wenn man das Gefühl hat, man ist gut aufgehoben in Organisationen, dann macht es einen Unterschied. So, und da merke ich, manchmal begegne ich Organisationen, die nicht freundlich sind, weder zu sich noch zu ihren Mitarbeitern, noch zu ihren Kunden, noch zu ihren Gesellschaftern, wie auch immer, alles, was man da so mit einbeziehen kann. Und das ist ein wesentlicher Aspekt für mich, ja.
Du hast gerade gesagt, heutzutage geht Arbeit in Leben auf und Leben in Arbeit, es überblendet sich, geht ineinander über. Was ist denn Arbeit für dich?
Na, Arbeit für mich ist erstmal einen Mehrwert zu schaffen für andere und für mich, also etwas hervorzubringen in irgendeiner Art und Weise und dabei auch Spaß zu haben und das auch als einen sinnvollen Beitrag ansehen zu können. Also diese Frage, ne, was tue ich eigentlich, die kommt natürlich jetzt in der aktuellen Situation, ist die vielleicht wieder ein bisschen prominenter, aber ich finde, das ist eine Frage, die für jeden wichtig ist. Also was ist mein Beitrag, was will ich machen, will ich hier sein, wo ich bin, ist das, was ich mache, ist das gut, füllt mich das aus? Ja, von daher war das für mich immer eine Frage, auch jetzt auf meinem ganzen beruflichen Weg, sich da immer wieder zu versichern. So, es ist das, was ich tun will.
Ich glaube, die Frage ist ja tatsächlich nie neu, aber sie ist jetzt auch nochmal durch das Aufkommen der New Work-Diskussion vielleicht nochmal neu entflammt worden, wobei es ja auch nicht nur um Selbstverwirklichung geht, sondern auch um Wirksamkeit, wirksam werden geht. Wie schaffe ich das eigentlich ans Steuer rüber zu rutschen vom Beifahrersitz? Ist, glaube ich, so eine zentrale Frage dabei. Und du hast ja auf deinem Weg hin zu dem Berater, der du heute bist, du hilfst ja Organisationen und Unternehmen auch dabei, sich neu zu erfinden, hast du ja auch schon einiges kennengelernt. Bevor wir da reingehen in deine persönliche Reise, würden wir natürlich auch noch mal gerne wissen, mit welchen 5 Hashtags du dich selbst beschreiben würdest.
Ja, also Hashtag Nummer 1 ist nicht witzig, Papa. Also ich versuche,
ich versuche. Das erlebe ich auch gerade.
Ich versuche meine Arbeit und mein Leben gerne mit Humor zu versehen und humorvoll zu sein. Und das funktioniert natürlich nicht immer. Und dann gibt es halt auch ein entsprechendes Feedback und meine Kinder sind da ganz gute Feedbackgeber. Ja, das andere, der zweite Hashtag ist, andere sind auch schlau. Das ist mir insofern wichtig, als dass ich sehr häufig erlebe, dass manche Menschen glauben, dass was sie denken, die Annahmen, die sie haben, sind sozusagen das Ende der Fahnenstange, das, was maßgeblich ist. Und es gibt sehr viele Menschen auf der Welt und viele haben Beitrag zu leisten und aus unterschiedlichsten Ecken. Und es ist mir wichtig, dafür zu sorgen, auch bei mir selber, dass diese Perspektiven irgendwie, dass ich die mitbekomme. Und da zählt, glaube ich, auch der dritte Hashtag darauf ein, der heißt präsent sein. Also wirklich versuchen zu verstehen, was Menschen einem sagen wollen. Ich glaube, man kriegt immer ganz gut mit, wo es irgendwie weitergeht oder wo was anderes ist oder wo es eine Bereicherung ist. Aber erstmal zu schauen, was ist da eigentlich noch im Angebot sozusagen. Und aus meiner Sicht, Entwicklung findet nur so statt, indem man mit anderen Menschen in Austausch geht. Vierter Hashtag ist Systemforscher. Also ich komme aus der Ökosystemforschung ursprünglich mal und bin da über das Thema systemische Beratung gelandet, bei dem Thema systemische Beratung gelandet. Und das ist für mich ein wesentliche Hintergrundfolie von dem, was wir tun und mit Menschen in lebenden Organisationen zu arbeiten und diese auch so zu behandeln und zu betrachten. Und der letzte Hashtag ist schön, wenn sich was dreht. Also ich freue mich, wenn Dinge sich entwickeln. Ich kann auch gerne zugucken, kann auch gerne selber aktiv was machen. Aber wenn sich nichts bewegt, dann macht mir das keinen Spaß. Also das rumzusitzen ist nicht so meins. Aber zugucken, einfach wie sich Dinge entwickeln, sei es jetzt bei den Kindern, sei es in der Firma, sei es bei Freunden, das macht mir Spaß.
kannst du dann trotzdem auch Langeweile haben oder sogar genießen zwischendurch?
Ich habe keine Langeweile. Ich habe letztens mit meiner Tochter, die hatte, es war allerdings auch vor Corona, kam nach Hause und hatte irgendwie, sagte, ich habe Langeweile, weil irgendwie ihr Netflix-Potenzial war irgendwie aufgebraucht und sie hatte irgendwie kein gutes Buch gerade und sie saß da. Und dann sagte ich, oh ja, lass mich mal mitmachen. Ich will mal sehen, wie das ist. Ich hab keine Langeweile, weil ich finde es gut, wenn man sich mal Zeit nimmt, mal rauszugehen und sozusagen aktiv nichts zu tun. Aber Langeweile im Sinne von, dass mir nicht einfällt, was ich tun könnte oder so, ne, habe ich nicht.
Geht mir ähnlich. Also eigentlich schon seit Jahren nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal war dann so als Kind, wenn man irgendwie kein Spielzeug gefunden hat, ne? Aber heutzutage kannst du unendlich viele Songs hören, Filme gucken, Instrumente. Also die Welt ist so groß geworden und so unendlich in ihren Möglichkeiten. Wenn man da ein bisschen neugierig ist, glaube ich, hat man immer was zu tun.
Genau, ich glaube einfach auch zu sagen, irgendwie auch Dinge mal anders zu machen oder sich mal was vorzunehmen, mal einen Deep Dive zu machen, irgendwo, wo man sonst nicht hingucken würde. Also es gibt so viele Dinge, die mal angeguckt werden wollen, die auch noch auf dem Stapel liegen und die noch bearbeitet werden wollen. Und sich da auf der einen Seite zu entspannen, finde ich gut, da nicht hektisch zu werden und auf der anderen Seite ja, sich zu versorgen mit Neuem, auch ohne vielleicht erstmal ohne Absicht.
Als du in die Arbeitswelt gekommen bist, als du deine ersten Schritte deinem ersten Job gemacht hat. Weißt du noch, was du da für Ambitionen hattest? Also die wenigsten wussten ja, was sie wollten. In der Regel ist es ja so, dass man das experimentmäßig herausfindet. Was war das bei dir für eine Situation?
Bei mir war das eigentlich ganz klar von klein auf. Ich wollte Ranger werden, weil mein Onkel in Schottland Ranger beim National Trust for Scotland war und ich da viel Zeit verbracht habe und ich es einfach einen tollen Job fand, also da in der Natur rumzustratzen und sich auch überlegen zu können, ob man sich jetzt mit Menschen auseinandersetzt oder lieber mit der Natur. Und das war ganz klar und dann war das Problem, aber in Deutschland gab es nichts Vergleichbares damals und dann war das, was nahe liegt, war Forstwissenschaften zu studieren. Das habe ich dann auch gemacht in Göttingen. Ja, als das so losging, da war schon klar, das wird schwierig werden, weil es Verwaltungsreform gab und so weiter und so weiter. Und ich dachte mir aber, ja doch, das ist eine gute Idee und bin dann im Nationalpark Bayerischer Wald gelandet.
Oh, da haben wir mal Urlaub gemacht mit der Familie früher.
Ja, und das ist natürlich ein Traum, war damals auch ein Traum. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, nee, Verwaltung ist es dann jetzt dann doch nicht. Also das konnte ich mir jetzt nicht so vorstellen. Alleine schon damals aufgrund der Abläufe und der Hierarchie spielte natürlich auch ein Thema, aber es war so das ganze bürokratische Thema. Und dann habe ich mich relativ schnell umorientiert, beziehungsweise habe ich relativ schnell so die Alternativen gecheckt. Ja, habe dann nach meiner Diplomarbeit und dann habe ich eine Zeit lang da im Nationalpark gearbeitet. Und habe dann noch mein zweites Studium gemacht in Rostock. Mhm. Erwachsenenbildungsstudium sozusagen, also so ein Aufbaustudium. Und habe mit ehemaligen Kommilitonen und Freunden ein Startup gegründet, was sich um innovative Bildungskonzepte sozusagen gekümmert hat. Ja, und das in der Zeit war ich dann mehr oder weniger so Weiterbildungs-, Forschungs- und Seminar-Junkie. Dann habe ich irgendwie versucht, möglichst viele Dinge noch zu machen und bin dann irgendwann bei Process One gelandet und habe da eine Ausbildung gemacht. Und die haben dann, das war dann schon im Jahr 2000, und die haben dann mich gefragt, ob ich bei denen anfangen möchte. Und das war natürlich überhaupt nicht mein Plan eigentlich und habe dann kurz überlegt und habe dann da angefangen.
Erzähl mal Process One, für die, die es nicht kennen, was macht Process One, wo kommt der Laden her?
Process One ist eine Trainings- und Beratungsgesellschaft mit Stammsitz in Fulda. Wir haben damals gab es Ausbildungen und Seminare zum Thema Führung viel und zum Thema Veränderung. Und wir haben dann, dieses ganze offene Seminargeschäft haben wir alles eingestellt, weil wir viel mehr im Bereich Organisationsentwicklung unterwegs sind, machen da auch viel Führungsentwicklungsprogramme oder Führungsentwicklung, wie wir es nennen, weil für mich ist das eigentlich nicht trennbar und das ist auch ein Grund, warum wir das ganze offene Seminargeschäft verlassen haben, zu sagen, Führung hat immer was mit Organisation zu tun, Organisationsentwicklung hat immer was mit Führung zu tun und diese beiden Dinge gleichzeitig zu bedienen. Und in der Zeit habe ich dann auch meine systemische Beraterausbildung noch gemacht, 5 Jahre lang. Und so hat sich das Thema sozusagen ein Stück weit weiterentwickelt. Also eher so kommt aus einem offenen Trainingsgeschäft. Wir haben damals auch schon viel erlebnisorientiert gearbeitet, also waren viel draußen und haben auf der ganzen Welt erlebnisorientierte Projekte gemacht. Machen wir auch heute noch, also jetzt im Moment gerade ein bisschen weniger.
Digitale Erlebnisse.
Ja, wir sind jetzt tatsächlich dabei, einige von diesen Dingen zu digitalisieren. Interessanterweise geht da mehr, als man so gedacht hat am Anfang. Das ersetzt das natürlich nicht, aber ja, wir machen zum Beispiel viel Führungstrainings draußen, wo die Leute tatsächlich eine Sequenz haben in so einer Art Organisation, also in Organisationssimulation, wo sie führen ohne Fachkompetenz und wo sie auch Rückmeldung zur Führung kriegen, aber wo sie auch gleichzeitig als Führungsteam ihre Organisation sozusagen bauen müssen und sich überlegen können, wie funktioniert das und so. Und das macht aus meiner Sicht nochmal einen ganz großen Unterschied zum normalen, sag ich mal, kognitiven Lernen oder zum Verstehen, sondern tatsächlich mal zu gucken, was macht das, wenn ich solche Dinge versuche anzuwenden. Und dann natürlich, was hat es mit mir und meiner Organisation zu tun? Mhm. Ja, das Fulda ist sozusagen die Geburtsstätte. Das haben wir jetzt, Anfang des Jahres haben wir unsere Location in Fulda aufgelöst und haben uns nochmal neu aufgestellt und sind deswegen unter anderem in Bielefeld und in Frankfurt jetzt neu.
Und ihr seid international tätig, also gebt uns gerne mal einen Einblick, auf welchen Spielfeldern ihr da unterwegs seid. Seid ihr in Konzernen oder auch bei kleineren unterwegs? Habt ihr Branchen, auf die ihr euch fokussiert?
Also wir sind branchenübergreifend eigentlich unterwegs. Wir haben auch Konzerne dabei. Da gibt es eigentlich keine, also man könnte so sagen, größter Kunde war, glaube ich, 70.000 Mitarbeiter, kleinster Kunde vielleicht 50, wobei natürlich wir auch Einzelthemen machen, also mit noch kleineren Teams. Aber bei uns geht es eher darum, um die Frage, wer hat ein Führungsanliegen und wer hat ein Organisationsentwicklungsanliegen. Und international kann man sagen, die meisten Organisationen oder fast alle Organisationen, mit denen wir zu tun haben, sind deutschstämmig, also sind sozusagen deutschlandbasiert und haben dann natürlich Kollegen, Dependancen im Ausland und global. Und dann kann es auch schon mal sein, dass wir global unterwegs sind in USA und in Asien, was ja jetzt zum Beispiel auch ein bisschen einfacher geworden ist durch das ganze Thema virtuell, mit den Gruppen da zusammenzukommen. Aber das ist so das Geschäft, mit dem wir unterwegs sind. Also dachbasiert, sage ich mal, aber gerne auch international und mit internationalen Gruppen unterwegs.
Und ihr habt auch in den Jahren, in denen es euch jetzt gibt, selber schon eine spannende Lernreise hingelegt, habt euch selber transformiert und seid wahrscheinlich mittendrin ja immer noch, das ist ja irgendwie nie zu Ende. Wie ist dieser Transformationsprozess in Gang gekommen? Was hat das ausgelöst und was ist da in den letzten Jahren passiert bei euch?
Ja, wir haben eine klassische Geschichte sozusagen, was das Thema Führung angeht, wie das damals halt so war. Also wir hatten irgendwie einen Geschäftsführer, wir hatten zwei Geschäftsführer und im Jahr 2000 bin ich ja dann dazugekommen und wir sind so ähnlich organisiert gewesen, damals schon so wie eine Partnergesellschaft und ganz am Anfang konnte man sich noch überlegen, will man angestellt sein oder will man sozusagen als Partner frei sein. Ich habe mich immer für dieses Freiberufliche sozusagen entschieden, aber sehr stark an die Firma gebunden. Also ich mache nichts anderes, sondern das ist sozusagen mein Heimathafen. Und dann 2005 war das dann so, dass ich für meinen Teil gesagt habe, also ich würde gerne mal was Neues machen und nochmal wechseln und nochmal irgendwie woanders reingucken. Und der damalige Geschäftsführer hat dann gesagt, du Dirk, wir sind bereit, diese Geschäftsführungsposition aufzugeben und wenn du möchtest und du denkst, du kannst das besser, dann mach du das doch mal. So. Und dann hatte er mich natürlich irgendwie geteasert ein Stück weit mit der Frage, würde ich das denn wirklich können? Und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere es. Ich glaube auch, dass ich das kann. Und dann habe ich das gemacht von 2005 bis 2010. Und dann habe ich noch einen Kollegen dazu genommen und Ende war jetzt so 2015, hatten wir es zu dritt gemacht. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, also es geht nicht mehr so richtig weiter. Also wir sind nicht mehr so wirklich innovativ und wenn wir so weitermachen, dann werden wir irgendwie, wird diese Firma ergrauen und irgendeiner wird dann das Licht ausmachen und dann die Tür abschließen und den Schlüssel wegwerfen, keine Ahnung. Also das, wo wir gesagt haben, da gibt es nicht diese Impulse und wir sind nicht, es ist nicht mehr so richtig freudvoll im Sinne von, wir können neue Dinge tun. Wir waren zwar immer mit Spaß bei der Arbeit und haben auch kundengetriebene Entwicklungen gemacht von neuen Themen, aber es war nie so, dass wir gesagt haben, da geht richtig was vorwärts oder da merkt man richtig, da reifen mehrere Hände ins Rad und dann haben wir irgendwie uns ja auch schon vorher mit dem Thema New Work beschäftigt gehabt und als dann 2015, also erstmal Jürgen Apello natürlich und mit seinem Management 3.0 und Lalou 2015, als diese Themen so ein bisschen noch mehr in der Diskussion waren, haben wir uns noch intensiver damit beschäftigt und haben dann irgendwann gesagt, wir probieren das selber. Also aus zwei Gründen. Der eine Grund war zu sagen, wir kommen mit dem, so wie wir aufgestellt sind, kommen wir nicht weiter. Also das bringt uns keinen Mehrwert mehr. Und der andere Grund war, wenn wir mit unseren Kunden zu diesen Themen in der Diskussion sind, dann sollten wir auch ein bisschen eine Idee haben, wovon sprechen wir da eigentlich. Also wie fühlt sich das an? Wie ist das, Dinge zu machen, bei denen wir alle nicht sozialisiert worden sind? Also wir sind ja, wenn ich so meine Generation angucke, wenn wir so zurückkommen, wir kennen ja nichts anderes außer Linienorganisation, Projektorganisation, Matrixorganisation, zweimal Matrixorganisation, dreimal Matrixorganisation. Mit was anderem sind wir ja nicht groß geworden.
Und ja, die Klassiker.
Genau, und das zu merken halt, wie fühlt sich das an, wo poppen da Dinger hoch, wie geht man damit um, wie regelt man das und wie lässt man von vor allen Dingen eigene Glaubenssätze los und findet neue, das ist ein wesentlicher Teil, den hätte ich auch vorher nicht so eingeschätzt, dass das so heftig wird.
Das finde ich einen spannenden Punkt, weil ich habe immer den Eindruck, viele Unternehmen, die sich jetzt mit Transformation beschäftigen, die möchten gerne das Neue haben. Agilität, Kanban, Scrum, New Work, was auch immer, schicke Büros und so weiter, Tools, alles her damit. Das Alte würden wir aber ganz gerne auch noch behalten.
Weißt du? Genau. Ja. Und das wird halt, also man kann das auch machen. Wir machen das ja natürlich auch mit unseren Kunden, dass wir denen sagen, hier, ne, probier mal diese Tools aus oder überleg dir mal, warum willst du eigentlich eine Transformation und wenn du das ja genau überlegt hast, willst du es dann immer noch und was bist du bereit sozusagen dafür in den Topf zu werfen? Man kann ja viel machen am Anfang, aber irgendwann wirst du mit dem Kopf gegen die Decke stoßen, weil du merkst, dein Betriebssystem gibt es halt nicht her. Also irgendwann wirst du sagen, ja, wie machen wir es jetzt mit der Hierarchie? Wie machen wir es jetzt mit dem Eckbüro? Wie machen wir es jetzt mit der Weisungsbefugnis? Wie machen wir es denn jetzt mit den Entscheidungen? Also ist es wirklich so, dass die Leute das entscheiden dürfen und was passiert, wenn sie es dann wirklich tun? Also und da gibt es für mich auch kein richtig oder falsch. Es ist für mich nur klar, du kannst bis zum gewissen Grad experimentieren und irgendwann musst du dir diese Frage beantworten. Ne? Willst du den Schalter umlegen oder willst du ihn nicht umlegen?
Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich auch nicht alle trauen zu stellen, ne? Weil das hat ja möglicherweise gravierende Auswirkungen. Da stellt man ja wirklich das ganze System in Frage und stellt nicht nur Spielfiguren oder Spieler um, wenn wir jetzt mal so systemisch bleiben. Wie ist das denn bei euch gewesen? Erzähl noch mal weiter aus eurer Erfahrung, diesen Schalter, als ihr den umgelegt habt. Das ist ja bestimmt auch nicht leicht gewesen. Also nee, dieses also Loslassen, ne?
Genau, ein wesentlicher Punkt ist natürlich der, zu sagen, wir als damalige Geschäftsführung haben gesagt, wir machen nicht weiter. Und wir bieten aber ein alternatives Experiment an. So, und wenn man damit dann auf seine Gesellschaft dazugeht oder auf seine Kollegen, dann ist natürlich die Frage erstmal, was soll das?
So war ihr dann am Wochenende, ne?
Genau, ja, weil es ist natürlich auch ein etwas längerer Erkenntnisprozess. Nun braucht man bei unseren Kollegen jetzt nicht so viel Erkenntnisarbeit noch zu machen, aber es war schon hart. Also es war schon die Frage dann, ja, sollen wir das wirklich machen oder sollen wir nicht lieber einen anderen Geschäftsführer finden? Weil im Endeffekt wissen die Leute ja schon, dass es eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt. Das Interessante bei uns ist tatsächlich Richtung Kunde nichts runtergefallen. Also intern war es natürlich so, dass das irgendwie strubbelig war und dann war die Frage, wer entscheidet jetzt irgendwas, und dann ist auch eine Zeit lang gar nichts entschieden worden, fand ich auch interessant zu beobachten. Wir haben parallel sozusagen angefangen, irgendwie das Rollensystem zu entwickeln und zu sagen, was brauchen wir eigentlich und was brauchen wir nicht, und haben dann komplizierteste Kommunikationstools entwickelt für uns. Da sind wir inzwischen schon wieder von weg, aber es war eine sehr, sehr aufreibende Reise, weil wir natürlich viel nach innen geguckt haben und trotzdem natürlich draußen die Musik gespielt hat und die Frage, wie bedienst du deinen Kunden? Und ich glaube, das ist auch die Angst von vielen Organisationen, zu sagen, wenn wir uns jetzt mit uns selber beschäftigen, fällt uns dann was runter. So, und das, ja, das ist ein Risiko, was man ein Stück weit eingehen muss. Was handelbar ist.
Habt ihr euch dann mit Systemen wie Holokratie, Soziokratie auch beschäftigt? Wie habt ihr das gesehen?
Natürlich erstmal alles uns reingezogen, was es gab in der Zeit. Und das war auch total gut, also das zu haben und auch darauf zurückgreifen zu können. Und ja, gerade das Thema Holokratie kommt natürlich auch sehr interessant ums Eck. Ne? Also, und wir haben erstmal so ein paar Dinge genommen und waren aber damals schon so, dass wir gesagt haben, naja, also 1:1 eine Blaupause, und das haben ja die Menschen, die da schon auch noch mal ein bisschen weiter waren, die haben ihm das ja damals schon alle gesagt, ne? Bildet euch mal nicht ein, dass ihr hier Copy und Paste machen könnt. Das funktioniert nicht. Und ja, so ist es ja auch rausgekommen. Also wir haben uns daran angelehnt, erstmal haben unsere Kommunikation so organisiert, aber wir haben zum Beispiel viele Dinge inzwischen nicht übernommen oder anders geregelt. Also wir haben keine Leads und keine Rap-Links und ähnliche Dinge, sondern wir haben Menschen, die Rollen haben. Da gibt es eine Rollenbeschreibung, es gibt eine Domäne, die so ein bisschen definiert, was dein Entscheidungsraum ist oder wo auch von dir erwartet wird, dass du eine Entscheidung triffst. Und dann haben wir ein paar Prinzipien, mit denen wir unterwegs sind, und das alles versuchen wir immer ein Stück weit weiterzuentwickeln. So, und ein Prinzip ist zum Beispiel, jeder kann alles entscheiden, Klammer auf, mit Rücksicht auf die Domäne, Klammer zu, von anderen. Ein zweites Prinzip ist Konsultationspflicht bei Dingen, die sozusagen das System in irgendeiner Art und Weise verändern oder weiterentwickeln. Und das sind eigentlich so die beiden wichtigsten. Und damit kann man schon eine ganze Menge machen.
Und das habt ihr dann ja auch geteilt und erzählt. Ihr habt ja auch einen Blog auf eurer Seite. Ihr habt sicherlich auch in Richtung eurer Kunden berichtet vom Thema Transformation und eurer ganz eigenen Umsetzung. Wie waren dann so die Reaktionen von außen? Gab es da auch Kopfschütteln oder fanden das alle mutig und gut, dass ihr da so alles umkrempelt?
Ganz zu Anfang muss ich sagen, sind wir gar nicht so viel hausieren gegangen damit, weil das war für viele noch relativ weit weg. Und wir merken das jetzt erst, glaube ich, dass wir halt einen gewissen Erfahrungsvorsprung haben und dass wir bessere Fragen stellen und bessere Interventionen machen, weil wir diese Erfahrung gemacht haben. Aber am Anfang war ja zum Teil auch nicht vergleichbar. Ich meine, wir sind eine kleine Beratermanufaktur, wenn du so willst, mit insgesamt vielleicht 18 Leuten. Das kannst du natürlich nicht vergleichen mit vielen von unseren Kunden, die ganz andere Strukturen haben. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Aber als wir angefangen haben, sozusagen dieses ganze Thema New Work auszurollen, auch beim Thema Führungsentwicklung. Und da ist es ein total spannendes Thema, weil die Führungskräfte natürlich merken, dass das so nicht weitergeht. Also da gibt es immer wieder mal Fragen, Antworten, sondern wo entwickelt sich das? Und fast in jedem Thema, wenn wir fragen, was sind eure Erwartungen, was wollt ihr wissen, um was wollt ihr euch kümmern, da kommt immer drin, ja, wie wird Führung der Zukunft sein? Wie wird das in der Zukunft sein? So, und daran merken wir, dass die Führungskräfte sich damit auseinandersetzen, dass Organisationen sich damit auseinandersetzen. Und da kann man schon eine ganze Menge anbieten. Und am Ende des Tages ist meine Erfahrung, geht es erstmal darum, die Leute aus diesen Denkrillen rauszukriegen. Also zu sagen, das muss so sein, wie wir das kennengelernt haben. Und es kann nicht anders sein. Und wie funktioniert das in Zukunft, wenn wir vielleicht keine Hierarchie mehr im klassischen Sinne haben oder keine Stellen mehr haben im klassischen Sinne oder was auch immer sich dann da vielleicht andeuten mag. Ja, und jetzt gibt es immer mal mehr oder weniger die Möglichkeit, von unseren Erfahrungen zu berichten. Aber ich muss auch dazu sagen, wir sind Praktiker, also wir helfen Organisationen bei diesen Themen. Und Ich persönlich, es gibt eine ganze Menge Leute, die da gute Arbeit machen und die das Thema sozusagen promoten draußen und auch sehr professionell und gut machen. Und einige hast du ja auch schon in deinem Podcast gehabt. Aber wir sind nicht die sie auf die Bühne stellen und erzählen, so muss es sein, so muss es gehen, sondern eher von Organisationen zu lernen und zu gucken, was kann man da implementieren, welche Erfahrungen machen die mit Experimenten, die wir denen anbieten, und darüber sozusagen unseren Teil beizutragen.
Und dann kommen wir ja auch zu der Frage, die für viele Organisationen wichtig ist. Wo und wie fängt man nun an, wenn man sich mit dem Thema Transformation und auch Führung beschäftigt? Es gibt ja so viele Anknüpfungspunkte, und auch so viele unterschiedliche Motivationen und Zielstellungen, die man haben kann. Wie fangt ihr dann in den Gesprächen an? Was stellt ihr da für Fragen?
Also erste Frage, und die stellen wir natürlich nicht immer so plakativ, aber schon so in die Richtung, warum wollt ihr das? Also was ist der gute Grund, sich auf den Weg zu machen? Und die Antwort darauf ist schon mal eine, die sozusagen auch induziert, in welche Richtung geht diese Transformation. Weil man kann natürlich sagen, ja, wir müssen das machen, weil in 10 Jahren wird irgendwie 80% unserer Produkte wird es nur noch digital geben. Es kann aber auch sein, dass Organisationen sagen, so wie wir im Moment organisiert sind, produzieren wir gar keine guten und schnellen Entscheidungen mehr. Dauert alles viel zu lange. Wir sind immer viel zu spät dran. Kann aber auch sein, dass Organisationen sagen, wir überlasten unsere Leute mit den Systemen, die wir gebaut haben. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, so und so viel Krankheitsausfall hatten wir auch schon. Leute, die einfach durch Burnouts ausgefallen sind. Und da erstmal rauszufinden, was ist ein guter Grund, sich anders zu organisieren, sich neu zu erfinden, sich neu zu denken. Und die wenigsten sind ja sozusagen, gehen ja sozusagen in dieses Thema New Work, weil sie auf einmal denken, wir müssen uns gesellschaftlich komplett anders aufstellen. So, das ist ein Aspekt, der wird manchmal nach vorne geschoben und den finde ich auch super wichtig. Und ich glaube, der hat auch eine gewisse Relevanz. Und den sollte man auch immer mitdenken an diesen Stellen. Aber die Organisationen haben sehr unterschiedliche Motivationen, warum sie das tun. Und die gilt es erstmal rauszufinden. Und die zweite Frage ist, wer will das? Also wer will das in der Organisation? Ist das der CEO? Ist das die Eigentümerfamilie? Ist das Mittelmanagement? Sind das HR-Abteilung? Also wer will das?
Auftraggeber.
Genau, und wer will es vielleicht auch nicht? So, und das ist auch ein so ein Aspekt, der wichtig ist. Wir haben ja viele Organisationen, wo sozusagen diese Graswurzelbewegung stattfindet und wo die Leute Dinge tun und fragen und machen und interessiert sind. Und ich glaube, es ist auch gut, die zu bedienen und auch die sozusagen zu unterstützen. Und gleichzeitig muss man halt auch schauen, gibt es diesen Need und gibt es jemanden, der entscheiden kann, der auch an diesen Stellen mitentscheidet.
Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, denn es gibt ja auch unterschiedliche Motivationen und manchmal eine richtige Politik, die in einem Unternehmen, gerade auch in einem größeren, vonstatten geht. Also ganz praktisch, wir haben ja im November letzten Jahres unsere Moin-App gelauncht, unser mobiles Social Intranet. Und wenn ich das einigen vorstelle und darüber spreche, wie sich Kommunikation intern verändern kann, habe ich manchmal jemanden, der das total spannend findet, sich aber ewig nicht zurückmeldet, weil es einfach intern niemand anderen interessiert und umgekehrt. Also zu schauen, wer hat welche Motivation intern, ist natürlich auch eine Frage von, wie funktioniert dieses System? Und da funktioniert ja jedes System auch so ein bisschen anders, auch geprägt von den handelnden Personen natürlich. Insofern seid ihr ja auch so ein Stück weit immer wie Psychologen unterwegs, zu gucken, wer ist hier eigentlich mit welcher Motivation am Start, was will derjenige vielleicht erreichen, hat er vielleicht nur eine eigene Agenda? Also diesen Prozess stelle ich mir sehr spannend vor, vielleicht kannst du darauf auch nochmal eingehen. Wie sorgt ihr dafür, gerade am Anfang dieser Projekte, will ich es ja gar nicht nennen, aber dieser Transformation, dass das auch nachhaltig ist und dass es nicht nur ein Projekt wird?
Also da haben wir uns natürlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht und wir haben im Vorfeld natürlich gesagt, okay, wir haben unsere Erfahrungen, das ist auch total gut, die einzubringen und gleichzeitig wäre es aber auch nochmal gut, irgendwie Erfahrungen von anderen Organisationen, auch vielleicht von größeren, von anderen Branchen und so weiter. Und ein Teil dessen, was wir machen, ist, wir machen sehr viele Learning Journeys, haben das schon relativ früh angefangen. Und haben sozusagen branchenübergreifend unsere Teilnehmer eingeladen, andere Organisationen zu besuchen, die an bestimmten Stellen schon einen Schritt weiter waren. Und das hat so eingeschlagen, weil oft wurden Dinge beobachtet, die sie gar nicht für möglich gehalten hätten. Also die Frage, wie Menschen sich Organisationen sich anders organisieren oder wie sie bestimmte Themen strukturieren oder wie sie Produktion machen oder wie sie sich um End-to-End-Geschichten kümmern und wie die Leute da zusammenarbeiten. Und das ist ein wesentlicher Aspekt für die Frage, wie komme ich, das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, wie komme ich aus dieser Rille raus? Also wie schaffe ich es wirklich, mir vorzustellen, dass wir uns auch anders organisieren können. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man aus meiner Sicht ganz gut anfangen, die Leuten auch mal ein paar Tools anzubieten und zu sagen, so probiert das mal aus. Und wenn man merkt, dass die Tools funktionieren für das, wofür ich sie tatsächlich auch nutzen will und sie mir einen Mehrwert geben, dann geht's auch ein Stück weiter. Und dann geht es sozusagen immer weiter und meine Hoffnung dabei ist immer sozusagen, dass die Leute immer mehr gute und positive Erfahrungen machen und sozusagen darum kämpfen, dass das Rad nicht zurückgedreht wird. Und das merke ich halt immer wieder, dass da, wo Geländegewinne gemacht worden sind, dass es da auch weitergeht. Also wenn ich da eine Erleichterung habe oder ich einen zusätzlichen Sinn für mich entdeckt habe oder gemerkt habe, Mensch, das funktioniert, dann merkt man, dass Menschen weiter an diesen Themen arbeiten. Und als wir diese ganzen Organisationsbesuche gemacht haben, hat mein Kollege Reinhard einmal ein bisschen zusammengeschrieben, so deskriptiv, ne, was sind so Merkmale, die immer wieder auftauchen, wo Leute sagen, darum müsst ihr euch kümmern. Also wenn ihr sozusagen weiter in diese Richtung arbeiten wollt, wenn ihr mit der Komplexität umgehen wollt, mit all dem, was da gerade passiert, mit diesen gesellschaftlichen Anforderungen, das sind Merkmale, die sind wichtig. Und die haben wir dann versucht nochmal zu beschreiben und haben das nochmal irgendwie abgeprüft und sind dann so bei so neuen Aspekten rausgekommen. Und einer ist Sinn und Zweck und Zukunftsbild oder ne, man kann es auch Purpose nennen, wie auch immer man das nennt. Also die Frage, worauf arbeiten wir hin? Was wollen wir sein? Wie soll es aussehen? Aber da sind auch andere Sachen drin, die aus meiner Sicht genauso wichtig sind, wie zum Beispiel das Thema abgestimmte Prioritäten. Also die meisten Organisationen leiden an Überlastung Und das ist ein gutes Prinzip, war ja früher immer, wenn ich jemanden zur Führungskraft mache, ich kippe einfach immer mehr auf den drauf. Und die, die möglichst viel davon abgearbeitet bekommen, sind halt die Leistungsträger.
Die High Performer.
Die High Performer. So. Und auf wessen Kosten die das dann machen oder ob die da nachts noch irgendwie oder ob die sich scheiden lassen müssen oder ihre Kinder nie gesehen haben oder das hat keine Organisation niemals nicht interessiert. Ja? So. Und das ist ja das Prinzip, immer mehr draufkippen und da, wo dann halt die High Performer sitzen, da passiert dann was. Aber das Prinzip ist ja ausgelutscht. Also auch so triviale Dinge wie zum Beispiel Prioritäten abstimmen. Also das ist uns deswegen aufgefallen, weil wir machen immer eine kleine Standortbestimmung. Also was würdet ihr in eurer Organisation als tendenziell gut bewerten und wo sagt ihr, haben wir Schwierigkeiten? Und dieses Thema Prioritäten abstimmen oder aber auch ignorieren, also bewusst ignorieren von Dingen. Das findet sehr häufig, wird sehr häufig sehr hoch gerankt. Also im Sinne von, wir kriegen die Komplexität nicht mehr in den Griff. So, und wenn man da mal ein bisschen reinleuchtet und da mal schaut, wie bekommt man das sozusagen wieder gängig, dann ist man schon relativ dicht am Kern von vielen Themen. So, und da haben wir noch nicht über transparente Bezahlmodelle gesprochen oder sonst irgendwas, sondern da geht es tatsächlich nur darum, wie kriegen wir diese Organisation so hin, dass sie die Dinge tun kann, die sie am besten kann und zwar in einer Art und Weise, dass Aufwand und Ertrag irgendwie Sinn machen und dass die Leute sich gut einbringen können und dass die Leute ihre Kompetenzen einbringen können und dass sie irgendwie fertig werden und dass wir neue Dinge produzieren können und dass wir den Kunden im Blick halten können und all diese Dinge. Also da gibt es 1000 verschiedene Möglichkeiten und Gründe, warum man sich mit diesem Thema auseinandersetzen sollte.
Dabei war es doch früher so einfach. Man kannte seinen Kunden, man wusste, wenn man das Geld für eine Werbeanzeige in der Zeitung ausgibt, dann lesen das die Leute. Und heute ist der Kunde schwerer zu fassen, die Aufmerksamkeit ist schwerer zu erregen bei den Interessenten. Und die Leute wollen auch noch Spaß haben, sonst kommen sie gar nicht zur Arbeit. Es war doch eigentlich... Die Welt früher war doch ein bisschen bequemer dann, ne? Eigentlich ist es doch jetzt ein bisschen schwieriger durch die Komplexität.
Ja, das sicherlich, aber andererseits ist es natürlich auch, gibt es auch mehr Möglichkeiten, ne? Und ich finde schon auch ein interessantes Thema zu sehen, wie entwickelt sich Arbeit, ne? Und wie entwickelt sich dieses ganze Thema Kreativität und Digitalisierung ist ja nur ein Aspekt von diesen Dingen. Aber für mich persönlich muss ich sagen, habe ich in den letzten 10 Jahren so viel gelernt wie in der ganzen Zeit davor. Und ich bin jetzt dann auch schon ein paar Tage auf der Welt. Und das finde ich einfach super, also ich für mich finde das super spannend. Und es gibt so viele Dinge zu tun, die auch im Nachhinein, ne, alleine wenn man jetzt schaut, wie kommen Familien in Organisationen vor? Wie lösen wir dieses Thema Familienleben, Privatleben mit Arbeit? Wie lösen wir das auf? So und diese ja klar, ich meine, Männer können Erziehungsurlaub nehmen, toll, aber das, ich glaube, da gibt es noch so viel zu tun, was die Frage angeht, wie organisieren wir uns so, dass wir Frauen und Männer und Familien in Organisationen gut vorkommen und sozusagen die Dinge tun können, die sie tun wollen und gleichzeitig ein erfülltes Leben leben.
Ja, das haben wir jetzt im letzten Jahr ja alle erlebt oder viele von uns. Ich meine, wir sprechen immer von alle, dabei sind es am Ende nur die Wissensarbeiter, die am Laptop sitzen. Der Rest muss ja oft trotzdem irgendwie in die Bäckerei oder in die Fabrik. Aber wir haben viele von uns erlebt, dass dieses Vereinbaren, wenn es dann sein muss, irgendwie auch geht, auch wenn es sehr anstrengend ist. Ich habe ja auch 3 Kinder und gerade wenn es sich dann so überlappt und man jeden Tag auch ein bisschen anders organisieren muss, ist es natürlich schon schwerer als vorher, wo einfach die Kinder dann da waren und dann war man da und fertig. Trotzdem bringt es natürlich seine Chancen und Vorteile. Man ist flexibler und plant die Dinge anders ein. Es kann aber auch ein bisschen stressen, glaube ich, wenn man dann natürlich nicht diesen Feierabend hat, den man vielleicht früher hatte, wenn man das Büro verlassen hat, sondern Man ist ja vielleicht in dem Modus, dass man gedanklich ja abends dann auch nochmal 2 Stunden hat und am nächsten Morgen ganz früh und jeder Tag ein bisschen anders. Also diese Routine, die wir früher so hatten, die gibt es ja so vielleicht nicht mehr. Du hast ja auch darüber geschrieben, Working from Home, was macht das eigentlich mit uns? Und da würde mich ja auch deine Sicht drauf interessieren. Also du privat, wie gelingt dir das? Und was hast du vielleicht auch für Tipps, wie das gelingen kann? Und was glaubst du auch, was wir so im Kontext von Arbeit und New Work da jetzt vielleicht mitnehmen?
Also ein wesentlicher Aspekt ist ja der den Corona sozusagen gebracht hat, erstmal zu sehen, wie gut die Leute in der Lage sind, sich selbst zu organisieren und Dinge zu tun und performant zu sein und auch in dieser besonderen Situation Dinge fertig zu kriegen. Und das hat, glaube ich, viele erstaunt, also besonders viele Führungskräfte erstaunt, dass, obwohl sie der Kontakt zu den Mitarbeitenden jetzt nicht mehr so 1:1 war, obwohl sie vielleicht auch nicht mehr so genau kontrollieren konnten, was sie so machen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber für mich der, dass ich glaube, das, was du vorhin als Routinen angesprochen hast, irgendeine Form von Routinen werden wir auch in Zukunft brauchen. Weil wenn wir als Team zusammenarbeiten, müssen wir uns ja auf irgendwas verlassen können. In der Sinne, wann sprechen wir uns, wie kommunizieren wir, wie können wir sozusagen uns Nachrichten hinterlassen. Und da gibt es, oder uns aufeinander beziehen vielleicht auch, oder uns zuarbeiten. Und da gibt es ja auch schon eine ganze Menge, was man nutzen kann. Was ich im Moment halt sehe, ist, es wird halt sozusagen mit den alten Methoden wird sozusagen die neue Herausforderung gemanagt. Das heißt, es gibt irgendwie Zoom-Meetings, es gibt MS-Team-Meetings und es gibt E-Mail. Und dann gibt es eigentlich noch viel mehr als das. Und die Frage, wie organisieren wir uns zukünftig, wird eine wesentliche sein. Also wo hast du Zeit, in Ruhe zu arbeiten? Wo kannst du dein eigenes privates Leben sozusagen mit reinmanagen? Auf welche festen Zeiten kommunizieren wir uns und auf welche Regeln kommunizieren wir uns, wie wir die Dinge tun? Und was ist sozusagen verhandelbar und was ist nicht verhandelbar? Und das, glaube ich, wird wesentlich sein. Also wenn es mal wieder in ein Fahrwasser geht, was ein bisschen stabiler ist, was jetzt so die Arbeitsbedingungen angeht, glaube ich, wird das ein Aspekt sein. Und ein Aspekt wird sein, dass ich meine Individualität ein Stück weit besser nutzen kann. Also kann ich abends 2 Stunden arbeiten oder kann ich mittags mein Kind von der Schule abholen und von zu Hause arbeiten, mehr als das bisher der Fall war. Und gleichzeitig ist die Frage, ja, sehen wir uns jetzt jeden Freitag virtuell oder im Office oder wie machen wir das? So, da glaube ich für mich habe zu Hause ein paar Routinen entwickelt, die ich auch wichtig finde. Das ist aber jetzt meine persönliche Art und Weise, die Dinge zu tun.
Immer die gleiche Jogginghose.
Nee, das nicht. Also ich habe eine Routine zum Beispiel, dass ich morgens seit geraumer Zeit die erste halbe Stunde ist meine. Das heißt, ich gucke mir keine E-Mails an, ich gucke mir kein nichts auf dem Handy an oder so. Die erste halbe Stunde ist meine. Ich kümmere mich nur um irgendwas, wo ich Spaß dran habe und wo ich glaube, dass mich das irgendwie nach vorne bringt. Also ich lese ein Buch oder ich gucke mir ein Webinar an oder ich lese Zeitungen oder ich gehe spazieren oder irgendwas, wo ich sage, das ist morgens für mich was nach vorne guckt. Und nach dieser halben Stunde ziehe ich dann meine Jogginghose aus und setze mich dann hier in mein fahrbares Büro. Nee, nicht in den Anzug.
Es gibt ja tatsächlich aber Leute, die sagen, alle Kleidung hat da auch einen Effekt, ne? Die sich dann auch bewusst anders anziehen, damit sie im Homeoffice in den Modus kommen.
Ja, also ich würde es jetzt nicht übertreiben wollen. Also ich finde, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ganz normal gekleidet ist und irgendwie die Haare gekämmt hat, dann ist das irgendwie ein Zeichen der Höflichkeit, wenn man mit Leuten zu tun hat. Aber ansonsten sollen die Leute doch anziehen, was sie wollen. Also das würde ich jetzt nicht so eng sehen.
Ich sehe es auch nicht so eng. Aber jeder probiert sich da eben so ein bisschen aus und guckt, wie geht das. Ich finde es auch gut, wenn Unternehmen mittlerweile sich darum kümmern, dass der Arbeitsplatz im Homeoffice professionell ist. Ich hatte so vor einem Jahr den Eindruck, viele Unternehmen haben gesagt, ja Mensch, du bist ja jetzt im Homeoffice, Haken hinter, aber wie das Internet ist, ob es einen vernünftigen Stuhl gibt oder einen Schreibtisch oder was auch immer, das haben gar nicht so viele Unternehmen sich angeguckt. Mittlerweile liest man das ja immer öfter, dass Unternehmen da auch Dinge verschicken oder sich drum kümmern, weil ja dieser Arbeitsplatz zu Hause ja mindestens genauso gut funktionieren muss wie im Büro. Glaubst du denn, dass das Büro überhaupt noch eine Zukunft hat? Wie siehst du das Thema?
Also ich glaube, das ist extrem wichtig als Raum der Begegnung und auch des kreativen Austausches und auch dieses ganze Thema informelle Kommunikation. Da haben wir inzwischen auch ein bisschen was gelernt, das online zu machen. Aber wir haben auch beobachtet, dass in der Zeit, wo jetzt das ganze Thema Online-Meeting aufkam, sozusagen diese informelle Kommunikation vorne und hinten abgeschnitten worden ist. Also das ist immer relativ effizient alles durchgetaktet, häufig irgendwie back-to-back, irgendwie keine Pause, nix. Und ich glaube, das, was häufig zwischen den Meetings passiert ist, dass man mal zusammen einen Kaffee trinkt oder dass man mal sich nochmal vergewissert, weil das sind ja Effekte, die da sind, die total wichtig sind für Menschen. Ne? Zu sagen, was habe ich denn im Meeting gehört? Was hast denn du verstanden? Was haben die jetzt eigentlich damit gemeint? Also könnte das so oder so sein? Sollten wir da nicht nochmal nachfragen? Was hat denn das jetzt mit für uns jetzt in den nächsten 2 Wochen zu sagen? Also das sind ja Dinge, die passieren.
Hast du das verstanden, was der meinte?
Ja, das passiert ja. Ne? So offline passiert das ja die ganze Zeit, je nachdem, was das für ein Kreis oder für ein Meeting ist. So, und da oder einfach auch nur mal ne, zu fragen, wie geht's den Leuten, wie sind die gerade unterwegs, einfach die sogenannten Catch-up-Calls da zu machen. Und aber auch kreativ zusammen Dinge zu entwickeln und physisch Dinge, ne, Prototypes zu machen in irgendeiner Art und Weise, macht schon einen Unterschied. Und ich glaube, je nachdem, was du tust, kann es ein Riesenvorteil sein, nicht im Büro zu sein und in Ruhe und konzentriert zu arbeiten. Es kann auch ein Riesenvorteil sein, Zeit zu sparen, indem man halt nicht für einen Halbtäger durch die ganze Republik fährt. Und es kann aber durchaus auch Sinn machen, gewisse Zeit zusammen zu verbringen und dann vorbereitet, irgendwelche Dinge zusammen vor Ort zu tun. Und ich glaube, das wird wichtig sein, auch für die Identität von Firmen, um die sozusagen weiter zu unterstützen und weiterzuentwickeln.
Ja, denn ich glaube, viele Unternehmen hatten bisher das Büro als den kulturstiftenden Ort, an dem man sich getroffen hat. Der Ort sah auch entsprechend aus und wurde gestaltet vom Bällebad über den Kickertisch hin bis zu schicken, verglasten Konferenzräumen. Und das ist jetzt vielerorts so nicht mehr da, weil sich natürlich auch Leute zu Hause eingerichtet haben und gar nicht mehr wissen, warum sie ins Büro kommen sollen. Insofern muss man ihnen ja auch einen Grund geben und das erklären, wenn man es nicht unbedingt anweist. Aber die Frage stellen sich, glaube ich, gerade viele Organisationen, wie entwickle ich meine Kultur jetzt eigentlich weiter, wenn einige im Homeoffice bleiben wollen, andere ins Büro kommen wollen. Ich fahre ja auch gern ins Büro, weil ich, wie gesagt, mit 3 Kindern wirklich dort auch nur in die Ruhe komme. Jetzt gerade habe ich sie zu Hause mal, aber oft ist dann hier ein großer Trubel. Aber diese Flexibilität zu haben und sich darauf aber als Unternehmen einzustellen und zu schauen, wer sind wir, wie entwickeln wir uns weiter, das stelle ich mir auch sehr spannend vor in eurer Arbeit. Ist das ein Thema, das ihr da mit den Kunden auch besprecht, Kultur und Entwicklung? Und dann sind wir natürlich auch wieder beim Thema System. Ne?
Ja, natürlich. Und ein wesentlicher Aspekt ist, es gibt ja bei LinkedIn manchmal diese Abfragen, wie willst du in Zukunft arbeiten? Also wie viele Tage willst du zu Hause arbeiten und wie willst du? So, und wenn man das halt sieht, dann kriegt man halt eine relativ hohe Bandbreite. Und manche sagen 2 Tage und manche sagen 3 Tage im Office und so. Und ich glaube aber, dass man da auch da sozusagen, dass es nicht in erster Linie darum geht, was jeder Einzelne will, sondern was Sinn macht. So, und es gibt durchaus sinnhafte Möglichkeiten oder sinnhafte Ansätze zu sagen, es macht Sinn, dass Menschen Homeoffice machen, weil es flexibel ist für sie selber in ihrem, wie sie arbeiten, aber weil es auch Sinn für das Team macht und für das Produkt macht und für den Kunden macht. So, und das wäre für mich die allererste Frage. Und das Thema Kultur ist eins, was natürlich dann auch immer durch die Tür kommt. Am Ende des Tages ist auch das für mich ein so ein Thema. Wollen wir das wirklich entwickeln? Wollen wir wirklich Kultur entwickeln? Und wenn ja, warum? Also was ist denn, wieder sind wir wieder bei der Frage, was wollen wir da tun? Und dann kann man natürlich Dinge tun, von denen man glaubt, dass sie auf Kultur auf die Kultur eine gewisse Auswirkung haben. Aber am Ende des Tages wird man immer erst hinterher sagen können, ob das sozusagen kulturrelevant ist, was man da gemacht hat. Und auch da gibt es natürlich viele, viele, viele Aspekte. Aber wir haben einen Kunden, der gesagt hat, bei uns ist es Kultur, dass wir ganz viele Projekte anfangen und keine absagen. Also wir bringen manchmal welche zu Ende, aber wir sagen, wir halten keine an. Also wir haben irgendwie, keine Ahnung, 250 offene Projekte. Jeder weiß, wir können das nicht alles gleichzeitig machen. Und Kultur ist, die nicht zu stoppen, sondern die versanden einfach. Keine Kulturveränderung ohne Struktur- und Prozessveränderung. Und das haben wir bei uns auch gemerkt, ne? Also bis zum gewissen Grade kann man Prozesse aufrechterhalten und kann man Strukturen aufrechterhalten, aber irgendwann wirst du dich entscheiden müssen. Dann möchte ich die Kultur tatsächlich nachhaltig verändern und dann werde ich auch Strukturen und Prozesse anpassen müssen und auch Rollen anpassen müssen. Und das ist was für Organisationen nicht immer so leicht ist und wo natürlich auch nicht immer jeder mitgeht. So, das ist natürlich auch was, ne? Alle sagen so, New Work ist irgendwie was Tolles und Selbstorganisation ist was Tolles und Autonomie ist was Tolles und vergessen dann aber manchmal, dass das ist nicht für jeden was. Und die Frage, was habe ich eigentlich für einen Deal gemacht, indem ich sozusagen bei dieser Organisation angefangen habe, ist auch ein wichtiger, ne? Zu sagen, nicht alle Leute streben nach Autonomie. Also ist jedenfalls meine Erfahrung, ne? Also die finden natürlich gut, wenn sie nicht gemicromanaged werden und wenn ihnen da keiner von der Seite reinredet bei den Dingen, wo sie sich auskennen. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass ich sozusagen alles gerne selbst verantworten möchte in meinem Bereich. So, und das sind Themen, über die muss man sich erstmal auseinandersetzen und gucken, wie kann man sie zielführend entwickeln. Und am Ende des Tages glaube ich, so wie die Komplexität heute ist, so wie die Geschwindigkeit heute ist, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als an der Stelle zu sagen, alles, was nicht automatisiert wird, sozusagen mit Verantwortung zu versehen und mit Verantwortungsgraden zu versehen und dadurch auch sicherzustellen, dass was Neues in die Welt kommt.
Ist das dann auch eine Aufgabe der Führungskräfte zukünftig? Also ob die Führungskraft jetzt, ob das eine Rolle ist oder ob das noch eine Position ist, auch zu schauen, wie geht es jedem Einzelnen, was braucht jeder Einzelne? Du hast nämlich vorhin auch gesagt, also Leute wünschen sich was, aber wichtig ist ja auch, was macht Sinn. Das muss man ja auch vielleicht zusammen besprechen und abstimmen und entscheiden und eben auch gucken, das, was abgeschnitten ist vor und nach den Meetings, nochmal zu gucken, wie geht's dir? Ist das aus deiner und eurer Sicht auch eine Aufgabe der Führungskräfte, damit ein Unternehmen und eine Organisation auch freundlich ist am Ende?
Also im Moment ist es ja so, dass Führungskräfte ja sozusagen im Regelfall mit Hierarchie verheiratet ist. Ne? Dann gibt es dann irgendwie noch laterale Führung und so, aber es gibt immer irgendwelche Insignien und das wird sozusagen alles auf diese eine Stelle sozusagen reduziert, was da wichtig ist. Und häufig ist es ja so, dass Menschen sich für Karriere entschieden haben, nicht unbedingt für Führung. Das Blöde ist, dass das halt mitgeliefert wird. Also es ist Teil des Paketes. Und viele Führungskräfte leiden auch darunter, dass sie sozusagen jetzt führen sollen und müssen, weil sie sozusagen ihrer Leidenschaft nicht mehr nachgehen können, nämlich ihrer Expertise, also ihrer Könnerschaft. Und ich glaube, was auf keinen Fall unter die Räder kommen sollte, ist, dass Könnerschaft verloren geht. Aber es kann sein, dass Führung zukünftig bedeutet, arbeiten am System und nicht im System. Also ich kümmere mich darum, wann immer wir unser System weiterentwickeln, das ist bei uns auch so, sozusagen Systemarbeit machen, dann gibt es da jemanden, der führt. Also der die Diskussion führt, der den Prozess führt, der auch die Entscheidung herbeiführt. Entweder indem er sie selber fällt oder dafür sorgt, dass andere sie fällen. Aber diese Kopplung wird es nicht mehr geben, notwendigerweise aus meiner Sicht. Und trotzdem wird es immer Führung geben. Es wird immer Führung geben, nur es muss halt nicht gekoppelt sein in Könnerschaft und Führung in einer Person, sondern es gibt diese Aufgaben, diese Führungsaufgaben und da Kommunikation organisieren ist sozusagen aus meiner Sicht, aus unserer Sicht Kernführungsaufgabe. Und es muss aber nicht notwendigerweise jemand sein, der jetzt viele Klappen auf der Schulter hat. Nur wenn du Klappen hast natürlich und wenn du Hierarchie hast, dann hast du sofort ein Ungleichgewicht drin, dann hast du sofort eine Asymmetrie drin und dann hast du sofort auch eine Delegation von Verantwortung nach oben. So, und je weniger Asymmetrie man drin hat, umso leichter tut man sich vielleicht auch, jedenfalls ist das meine Erfahrung, die Führungsjobs zu verteilen und zu sagen, wer führt jetzt dieses Thema? Und das kann auch temporär sein, muss man ja gar nicht die ganze Zeit machen.
Eine Formulierung, die ich ganz schön fand, in der Ostseesparkasse, in der ich gearbeitet habe, da hieß es immer, wer treibt denn das Thema jetzt? Also wir haben immer viel von Treibern gesprochen, das fand ich mir ganz sympathisch, weil wenn es keinen gibt, das ist ja eine ganz zentrale Rolle, dann gerät so ein Thema oder ein Projekt oder was auch immer sehr schnell wieder ins Vergessen im schlimmsten Fall, weil ja täglich neue Impulse aus allen Richtungen kommen. Das heißt, du brauchst immer diese Treiber und die führen dann auch Entscheidungen herbei und treffen sie zur Not auch selber, wenn sie kein anderer trifft. Aber zu gucken, wer ist jetzt auch wofür verantwortlich? Also wer ist denn jetzt auch vielleicht der Treiber? Das ist natürlich auch wiederum Arbeit am System. Ja. Und die macht nicht immer Spaß. Ne?
Also wir haben hier verschiedene Rollen bei uns. Das war auch so eine schöne Anekdote, wo wir ja Rollen vergeben und dann macht man am Anfang klassischerweise, was brauchst du für Rollen? Ja, du brauchst die Rolle und die Rolle und die Rolle und dann fragst du, wer will es machen? So, und dann gehen ein paar Rollen, dann gehen natürlich die Finger hoch und so und dann liegen da halt so ein paar rum. Da will halt keiner ran. Und bei uns ist es inzwischen so, dass wenn eine Rolle nicht genommen wird, dann verschwindet die auch.
So. Auch wenn das eine, also sag mal so beispielhaft, wann wird es dann auch kritisch? Also welche Rolle sollte?
Das Interessante ist ja, bisher ist es nicht kritisch geworden, weil es gibt natürlich so Rollen, also eine so eine Rolle haben wir jetzt gerade, liegt gerade auf dem Markt, hat ein Kollege zurückgegeben, nennt sich Team Spirit Kümmerer. Tatsächlich eine klassische Führungsrolle. Die will jetzt keiner haben. So. Und jetzt siehst du schon, jetzt geht das Gemunkel los irgendwie. Ja, das müssen wir doch eigentlich mal machen. Ja, wer wird es denn tun und so weiter. So, aber bis jetzt hat sich noch keiner gerührt. Und wenn sich keiner rührt, dann ist das Thema offensichtlich nicht wichtig genug. Und dann wird es halt nicht gemacht.
Oder so. Es sind keine Kapazitäten da.
Genau. Und das kann natürlich auch sein. Aber diese Auseinandersetzung damit, brauchen wir das jetzt wirklich? Und ist mir das wichtig, weil das sozusagen auf unsere gemeinsame Zielsetzung einzahlt? Ist ein wesentlicher Aspekt dabei. Und wenn ich dann Ja sage dazu, und so ist es bei uns mittlerweile, es kann immer sein, dass du Schwierigkeiten hast, weil du irgendwie ressourcentechnisch nicht hinkommst oder jetzt gerade bei den Themen, die wir als Berater auch bearbeiten, dann hast du ein Kundenprojekt, dann kannst du vielleicht 2, 3, 4 Wochen bestimmte Sachen nicht machen. Aber diese Frage wird immer da sein, will ich das machen und kann ich das machen? So, und das ist für mich auch so ein wesentlicher Aspekt von New Work, wenn uns das gelingt, die Menschen das machen zu lassen, was sie gut können und wo sie auch Spaß dran haben, dann müssen wir viel weniger regeln, dann müssen wir viel weniger über Verantwortung reden, sondern eher zu gucken, wie kriegt man sozusagen die Dinge zu den Leuten, die es gut machen können. Mhm. So, und ich habe für mich, finde das super, wie sagte letztens einer, das ist auch schon ein Jahr her, dass ein Kollege zu mir sagte, weil ich dachte, ja, da wusste ich gar nichts von, dass wir das machen. Ja, und dann sagte er so, ja, die Dinge erreichen dich nicht mehr. Und dachte, das ist doch eigentlich super, ja, weil früher habe ich versucht, überall alles mitzubekommen, überall drin zu sein. Und jetzt passieren einfach Dinge, weil Leute ihre Rolle, Verantwortung nehmen und präsentieren dann was oder machen irgendwie einen Dummy oder lassen irgendwie dagegen treten. Auf jeden Fall zeigen sie was, entwickeln was und da mischt nicht jeder bei allen Themen mit, sondern nur bei den Themen, wo er sagt, da kann ich einen echten Mehrwert leisten. Und da glaube ich, dass ich einen echten Mehrwert leisten kann. Oder ich will mich entwickeln und probiere es deswegen aus. Das ist auch für mich eine gute Motivation.
Habt ihr ein klares Set von Rollen, das ein Team immer braucht?
Nee. Also es gibt ein paar Dinge, die naheliegen. Ne? Also dieses Thema Organisationsentwicklung ist natürlich ein wesentliches. Das Thema Finanzen ist ein wesentliches. Also alles, was sozusagen Wertschöpfungskette ist. Das Thema Produktentwicklung. Wir haben zum Beispiel eine Rolle, wo es um das ganze Thema Produktadministration geht, also eine Ordnung halten, eine Hausmeisterrolle. Da gibt es einen Kollegen, der macht das sehr gut und sehr leidenschaftlich. Das hat uns extrem nach vorne gebracht, ist aber jetzt keine Rolle, die ich zum Beispiel besonders attraktiv finden würde, aber dennoch muss sie gemacht werden, für uns gemacht werden. Aber dass man jetzt sagt, das muss alles da sein, das glaube ich nicht. Das kriegt man relativ schnell raus. Also wenn man es mal umklappt, sozusagen, was sind eigentlich die wesentlichen lebenserhaltenden Themen, Und da können auch ganz triviale Dinge bei rauskommen, wie Moderation, Moderationsrolle, People Manager, wie gesagt, Finanzer, unsere Arbeit in die Welt bringen.
Mediator.
Ein Mediator hatten wir tatsächlich auch mal. Wir haben vorsorglich sozusagen installiert. Die sind aber nach einem Jahr beide gefeuert worden, weil die keine Aufträge hatten.
Ach so. Ich dachte, weil sie weil sie ihren Job nicht gut gemacht haben.
Die sind einfach nicht gefragt worden. Also wenn wir Schwierigkeiten haben an bestimmten Stellen, dann versuchen wir das schon auch über Dritte moderieren zu lassen, sozusagen. Aber die suchen sich halt die Leute immer selber aus, die das dann machen. Mhm. Und das hat sich als ein gutes Prinzip bewährt. Ne? Also sagen, wir zwei haben irgendwie ein Thema. Entweder wir klären das gemeinschaftlich oder wir suchen uns einen Dritten, der möglichst weit von uns beiden in der Thematik weg ist und der uns da ein Stück durchmoderiert. Das funktioniert dann.
Also man merkt bei dir wirklich, dass du dich da auch nicht drauf ausruhst, sondern immer weiter bildest. So stelle ich mir das jetzt vor. Du sitzt dann auch morgens mit deinem Kaffee oder Tee da und schaust dir an, was könnte man dann eigentlich noch machen und wie könnte man sich inspirieren lassen. Also du wirkst zumindest sehr neugierig, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass man neugierig ist oder auch vielleicht neugierig wird. Aber manchmal gibt es ja auch die ganz Satten, die irgendwie denken, sie wissen alles und kennen alles. Dann kann man natürlich nochmal die viel beschworene VUCA-Welt anführen, wobei Fakten ja oft nicht so gut überzeugen wie emotionale Momente, weshalb ihr ja dann die erlebnisorientierte Arbeit herbeiführt. Vielleicht zum Abschluss, wie schafft ihr es denn auch, Entscheider zu überzeugen, wenn vielleicht jemand aus der Mitte gekommen ist und gesagt hat, Mensch, wir müssten mal und das vielleicht ganz oben gar nicht so gesehen wird, weil man sagt, uns geht's doch gut, das Ding läuft doch. Also, oder ist das dann gar nicht euer Job zu überzeugen? Also dieses Sensibilisieren.
Naja, das ist, glaube ich, die Antwort kommt ja jetzt relativ leicht durch die Tür, aber ich glaube, die Antwort ist gar nicht so einfach, denn der wahrgenommene Druck der wahrgenommene Leidensdruck, nenne ich das mal, der ist ja immer sehr unterschiedlich. Mhm. So, und es macht natürlich einen Unterschied, ob mir der Laden gehört oder ob ich sozusagen einen vom Shareholder eingesetzt, da ich CEO bin, der einen bestimmten Auftrag hat. Es macht einen Unterschied, in welcher Branche ich unterwegs bin und was ich für Fox-Konzepte habe. Ich glaube, je höher der Marktdruck ist, umso eher, leider, wenden sich die Menschen sozusagen dem Thema Veränderung zu, weil stabile Systeme sind ja auch erstmal was Feines. Also ich meine, stabil ist kein System mehr, aber sage ich mal, Prozesse, die laufen, und da kann man auch das eine oder andere in Kauf nehmen, wenn es mal nicht läuft. Das dann umzustellen, das erfordert häufig sehr viel Mut. Und deswegen finde ich auch dieses Prinzip, und das versuchen wir relativ schnell einzuführen, zu probieren. Also ein paar Dinge auszuprobieren, Iterationen zu machen, und nicht nur jetzt auf Prototypen von irgendwelchen Produkten, sondern mit allem, was uns in den Kopf kommt, zu sagen, wenn uns das weiterbringt, wir probieren es mal aus. Also wir machen mal für 2 Monate, probieren wir das so und so aus und versuchen da über dieses Thema Prototyping und Iteration, versuchen wir auch Leute zu überzeugen, das Risiko erstmal klein zu halten, zu sagen, schau mal, was geht. Und ich persönlich habe, weil du sagtest vorhin, wir sind auf der Suche nach Neuen. Ich habe halt in den letzten 10 Jahren so viel gelernt, auch von Leuten, wo ich es nie möglich gehalten hätte am Anfang, dass ich immer denke, Wahnsinn. Also, und wenn da nur jeder irgendwie ein bisschen breiter gucken würde, nach dem Motto, ja, also wir haben jetzt letztes Jahr, Pauline hast du ja auch kennengelernt, haben wir eine Trainee eingestellt und die macht wilde Sachen und die soll es auch machen. Und was ich da schon wieder gelernt habe an vielen Ecken, ist einfach fantastisch. Und ich glaube, wenn wir als Organisationen das schaffen, das ein bisschen mehr willkommen zu heißen und ein bisschen mehr zu trauen, dann müssen wir auch nicht so über Fehlerkultur reden oder so, sondern für mich ist erstmal wichtig, mal was ausprobieren und nicht im Sinne von einfach machen und Flöcke einschlagen und irgendwie versuchen, andere Leute über den Tisch zu ziehen, sondern zu sagen, wir gucken uns, wir haben eine Annahme, Wir gehen da rein, wir probieren es aus und dann gucken wir, was passiert. Und dann gucken wir uns das aber auch gut miteinander an. So. Und das hilft oft, wenn es in diese Richtung geht oder wenn es um Überzeugungsarbeit geht. Und gerade auch dieser experimentelle Teil, wenn wir da Menschen drin haben, sag ich mal, aus höheren Führungsriegen, die dann denen dann ein paar Lichter aufgehen, wie man die Dinge denn auch tun könnte oder was das dann bedeutet am Ende des Tages, dann hilft es schon. Aber ich würde nicht sagen, dass das dann sofort bedeutet, dass sie alle losrennen, weil Beharrungskräfte sind gut und Organisationen sind sehr energiebewusst mit der Frage, was lohnt sich im Grenznutzen einzusetzen und was nicht.
Ihr pflanzt dann die Idee der Transformation ganz oben ein, sodass der oder diejenige glaubt, es wäre die eigene Idee gewesen, Inception.
Naja, das kann man schon auch machen, aber ein wesentlicher Aspekt ist ja, wenn wir über Agilität reden. Also ich habe jetzt letztens einen Neukunden gehabt, da ging es tatsächlich auch um das Thema New Work und für die war New Work gleich Homeoffice. Wir waren vorher mit diesem Thema noch gar nicht wirklich in Berührung gekommen und haben sozusagen gesagt, New Work, Homeoffice.
Für sie war es ja auch new.
Genau. So, oder für andere ist halt New Work Agilität. Und für andere wieder anderes New Work Scrum.
Was ist es für dich?
Für mich ist alles, was hilft, sozusagen funktional zu werden in der Art und Weise. Und da gibt es ein paar Prinzipien, die ich glaube, die wiederkehrend sind. Also so Themen wie mal end-to-end zu gucken, das Thema Iteration, Autonomie, Selbstorganisation. Aber das kannst du natürlich auf viele unterschiedliche Arten und Weisen implementieren und ausprobieren und dann dein eigenes Betriebssystem bauen. Und da würde ich alle zu ermutigen, das zu probieren und damit mal anzufangen und zu gucken, wie kann man es tun. Und wir haben schöne Beispiele gesehen, wie Betriebssysteme innerhalb von Betriebssystemen gebaut worden sind, lange unentdeckt sozusagen und irgendwann dann entdeckt und dann vielleicht sogar legalisiert in Anführungsstrichen. Also da gibt es ganz viel, was interessant ist, sich anzuschauen.
Ja, und wir werden uns auch anschauen, was ihr tut und werden das verfolgen. Was kannst du da empfehlen? Was soll ich da in die Shownotes tun, um eure Arbeit ein bisschen nachzuvollziehen, zu begleiten?
Ja, also wir versuchen inzwischen relativ viel auf natürlich mit unseren Kunden direkt in Kontakt zu gehen und auch zu teilen und machen einiges über LinkedIn. Versuchen auch jetzt unser Thema Community, weil wir festgestellt haben, dass es einfach auch Spaß macht, mit anderen Dinge gemeinschaftlich zu entwickeln, ein Stück weit aufzubohren. Also da wir haben jetzt zum Beispiel noch einen neuen Newsletter am Start und wollen auch gemeinschaftliche Formate mit anderen Organisationen weitertreiben. Also wir sind jetzt, was das Thema Außenkommunikation angeht, noch lange nicht perfekt. Aber da haben wir gerade das eine oder andere am Start und freuen uns natürlich, wenn Leute uns folgen und uns challengen und uns irgendwie kontaktieren und auch zu Dingen, die vielleicht ein bisschen weiter draußen sind.
Tun wir in die Shownotes, finde ich auch ganz spannend. Newsletter, ewig tot gesagt, gibt es immer noch, kommt auch immer wieder, aber kommen auch immer wieder neue gute. Also das schaut euch an und ladet euch auch mal das White Paper zum Thema Führung runter. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und lieber Dirk, zum Abschluss möchte ich natürlich auch dir gerne nochmal 3-4 spontane Sätze rüberschmeißen, die du einfach aus der Hüfte beendest. Okay?
Okay.
Okay, dann starten wir mal. Ein großes Missverständnis bei New Work ist, dass...
Ein großes Missverständnis bei New Work ist, dass es nur das eine oder das andere gibt. Nur New oder Alt gibt.
Die alte Welt.
Genau.
Ein gelungener Arbeitstag sieht für mich so aus, dass...
Dass ich das erledigt habe, was ich mir vorgenommen habe und darüber hinaus noch was Neues gefunden habe, was ich nicht vermutet hätte an dem Tag.
Meinem 18-jährigen Ich würde ich empfehlen, dass...
Lange studieren, sich viele Dinge angucken, viele Praktika machen, viele Organisationen anschauen und sich genau überlegen, in welchem Umfeld will ich arbeiten und leben.
Ein wichtiger Future-Skill für unsere Kinder ist
zuhören und andere Leute ernst nehmen.
Ich bin produktiv, wenn?
Wenn ich ausgeschlafen bin, wenn ich inspiriert bin und wenn ich mit Menschen zusammenarbeiten kann.
Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist?
Ein Buch, was ich empfehlen kann? Ah, das ist schwer. Es gibt viele Bücher, aber das, was mir ganz lieb ist, ist The Big Five for Life. Ist, glaube ich, jetzt auch kein Geheimnis mehr, aber das fand ich eins, was ich einfach empfehlen würde.
Da wird ja auch diese Organisation beschrieben. Ist das was? Hast du da Inspirationen rausgenommen und auch praktisch ableiten können?
Ja, ein so ein Aspekt ist genau der, nämlich die Frage, wie positioniere ich mich, um auf Organisationen drauf zu gucken. Das ist, glaube ich, für mich so der wichtigste Aspekt. Also wie gut bringe ich mich in eine Beobachtersituation und mache daraus meine Ableitung. Und das ist da einfach auch wunderbar beschrieben, auch mit den ganzen Effekten und wie man drauf gucken könnte und was einem das Leben so erzählen könnte.
Und der letzte Satz: In 5 Jahren. Erzähle ich im New Work Chat Podcast das?
In 5 Jahren erzähle ich, dass wir in der Summe im Schnitt 7 Jahre jünger geworden sind in unserer Organisation, sehr viel diverser geworden sind in unserer Organisation und dass wir viele spannende Kundenprojekte haben, mit denen wir heute angefangen haben, die sozusagen einen wesentlichen Schritt weiter in ihrer Transformation sind. Das würde mich freuen, wenn so Geschichten, wenn die sich nachhaltig tatsächlich überführen lassen.
Wir werden es überprüfen. Du bist herzlich eingeladen, alle spätestens in 5 Jahren. Dirk, hab herzlichen Dank für das Gespräch und für das Teilen deiner Erfahrung. Ich habe mich natürlich auch mit einigen schon unterhalten, die sehr frisch im Thema sind, Dinge ausprobieren. Ausprobieren finde ich ja immer spannend, aber du hast ja wirklich einen sehr tiefen und breiten Erfahrungsschatz und das mal zu hören, war sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. Weiterhin alles Gute und viel Erfolg natürlich. Bleib gesund.
Ja, ihr auch, Gabriel.
Danke und wenn du mal wieder nach Rostock kommst, natürlich nicht nur zum Studieren, sondern auch mal auf einen Kaffee, dann sag gerne Bescheid. Erstmal müssen wir noch diese blöde Krise hier überwinden.
Das mache ich gerne. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du mal Richtung Köln unterwegs sein sollst, melde dich gerne.
In diesem Sinne, mach's gut und bis bald, ne?
Danke dir.
Danke auch. Tschüss. Und wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Folge, mittlerweile schon Nummer 60. Und ich würde euch bitten, folgt dem Dirk doch mal. Er ist ein guter, Achtung Wortwitz, und das könnt ihr tun über LinkedIn und ich packe euch natürlich alle Links in die Shownotes, das ist klar. Ansonsten schreibt mir bitte auch, wie euch die Folge gefallen hat, wie ihr den Podcast findet, was ihr euch noch wünscht, wen ihr euch vorstellen könnt. Stellt gerne Kontakt her, schreibt mir über Twitter, LinkedIn oder schreibt mir auch eine E-Mail. Kontakt gibt's auf meinem Blog gabrielrath.com. Und wenn ihr nochmal sagt, wir bräuchten auch nochmal irgendwie Input zum Thema Transformation und New Work, dann könnt ihr mich auch gerne einladen. Ich komme auch gerne vorbei und gebe euch einen Impuls, halte einen Vortrag oder eine Keynote, komme auch gerne für eine Moderation vorbei und bringe auch gerne ein paar Learnings mit aus meinem Podcast. Das ist möglich. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiter supportet, bewertet, ein paar Sterne rüberwachsen lasst und vor allen Dingen das Ganze auch weiter teilt, damit wir auf die nächsten 60 Folgen loslegen können. Ich habe auf jeden Fall nach wie vor Bock und lerne extrem viel. Ich reflektiere das auch und schreibe mir Dinge auf. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Würde mich auch mal interessieren. Also schreibt mir doch mal, was macht ihr mit Podcast-Folgen? Wie lernt ihr davon? Was nehmt ihr mit? Und wie lasst ihr das für euch wirken? Das würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Schönen Gruß von der Ostsee. Wir hören uns spätestens nächste Woche Freitag wieder, 7.30 Uhr wie immer. Ihr wisst Bescheid, bleibt gesund und bleibt connected.
Der New Work Chat Podcast ist der allergeilste Podcast.